Steuererhöhungen, die wird es auf keinen Fall geben, das sagt die Union. Doch wir brauchen eine Vermögensteuer und einen höheren Spitzensteuersatz, das sagt die SPD. Und was ist mit der Steuerlast für die Unternehmen? Auch da noch keine Einigkeit. Die schwarz-roten Verhandler, die müssen jetzt Lösungen finden für das wohl schwierigste Thema, die Finanzen. Und dazu gehört eben auch die Frage, was wie hoch besteuert werden soll. Vermögen, Erbschaften, Arbeit, Konsum. Und muss überhaupt alles jetzt auf den Prüfstand nach dem Zollhammer aus Washington, der natürlich auch unsere Wirtschaft hart treffen wird? Erhöhen oder entlasten? Welche Steuern sind gerecht? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ganz herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Julia Jiermann, sie ist Referentin für Steuerrecht und Steuerpolitik beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Thomas Hoppe ist bei uns. Er ist der Bundesvorsitzende des Verbandes Die Jungen Unternehmer und er ist auch Mitglied im Stadtrat von Laatzen. Das liegt bei Hannover, weil wir auch noch über die kommunalen Steuern reden wollen. Professor Sebastian Dulin ist Volkswirt und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Und Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin und Autorin, Kolumnistin für den Spiegel. Herzlich willkommen. Bevor wir über die Gerechtigkeit bei den Steuern reden, schauen wir doch aber nach den Ankündigungen aus Washington noch mal kurz darauf, welche Auswirkungen das hat, vielleicht eben auch auf die Diskussion über eben Finanzen und Steuern. Frau Weidenfeld, wenn man das sieht, Zölle weltweit, Trump sozusagen gegen den Rest der Welt. Was bedeutet das denn jetzt konkret für Deutschland und eventuell auch für die Grundlage, auf der eine schwarz-rote Koalition geformt werden muss?
Naja, es bedeutet ganz klar, dass die deutsche Wirtschaft eben auch wieder jetzt ganz offensichtlich am Abgrund oder am Rand der dritten Schwächephase hintereinander steht, ohne dass es zwischendurch mal einen Aufschwung gegeben hätte nach Corona, nach der Ukraine-Krise, jetzt eben möglicherweise diese Welthandelskrise. Und das heißt halt eben, dass die künftige Bundesregierung eine klare Wachstumspolitik machen muss und dafür sorgen muss, dass Deutschland und Europa eben ein guter Wirtschaftsstandort werden. Helfen tut uns da jetzt im Moment keiner.
Da heißt das, man hat auch letztendlich dann weniger Geld zu verteilen, Frau Jiermann. Und wo würden Sie sagen, welche Auswirkungen kann das haben, auch wenn man auf das Thema Steuern schaut?
Bei den Zöllen, also wir sehen es, dass Donald Trump seine Drohungen wahrmacht. Er reagiert mit Zöllen. Er sieht, dass die Europäer mehr Waren in die USA exportieren, macht darauf Zölle. Und ich würde jetzt sagen, die deutsche Antwort könnte sein, wir sehen, dass wir vor allem mehr Dienstleistungen von den USA importieren. Und da könnten wir mit Digitalsteuern auf die Digitalunternehmen antworten. Und vielleicht gäbe es dann sozusagen die Zölle schon bald gar nicht mehr. Also das wäre jetzt erstmal meine Antwort mit den Steuern für den Digitalunternehmen, die sowieso in Europa viel zu geringe Steuern zahlen. Im Vergleich jetzt mit den Unternehmen, die hier sitzen, könnte man dadurch sozusagen auf die Zölle reagieren.
Okay, also dass man da nochmal über die Steuern redet. Herr Hoppe, was erwarten Sie und wie sehr wird das eben ja letztendlich auch diese Koalitionsverhandlungen jetzt noch beeinflussen?
Ich kann mich damit anschließen. Wir haben momentan eine Lage, wo wir eine schwächende Wirtschaft haben. Solche Zölle bringen entsprechend nochmal einen weiteren Delle auf die Unternehmen drauf. Wir haben momentan das Problem, dass Unternehmen nicht mehr investieren wollen in Deutschland. Wir können momentan in vielen Teilen nicht mehr investieren. Wir haben hohe Bürokratie, wir haben hohe Abgaben. Wir müssen dringend was machen. Und dann kommen noch die Zölle aus Amerika, was einfach die Lage nochmal deutlich verschlechtern und verschlimmern wird. Also wir müssen hier dringend eine Politik bekommen, die aktiv wird in Deutschland. Die Koalitionsverhandlungen müssen bald mal abgeschlossen werden. Und wir müssen ins Handeln kommen. Wir haben viele Aufgaben.
Okay, Herr Dulin, was wäre Ihre Folge oder was ist Ihre Konsequenz aus dem, was da in Washington angekündigt worden ist?
Zuerst einmal, das ist nochmal ein harter Schlag für die deutsche Wirtschaft, insbesondere weil sie sowieso im Moment schwach ist. Wir rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt etwa 0,5% senken könnte. Da die deutsche Wirtschaft ohnehin dieses Jahr nicht wachsen wird, wäre das dann tatsächlich nochmal die Gefahr einer Rezession. Das Wichtige ist aber, was danach kommt, was 2026 kommt. Und da ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass die Bundesregierung schnell auch die Investitionen, die sie versprochen hat, umsetzt, dieses große Investitionspaket. Denn das kann die inländische Nachfrage stützen in einer Situation, wo die Nachfrage aus dem Ausland wegbricht, aus den USA. Die USA ist unser größter Exportmarkt und da muss man etwas tun.
Heißt das auch, man muss jetzt auch noch mal, um die Wirtschaft dann zu stützen, also wir wollen ja heute über Steuern reden, ist das das Wichtigste, dass man die Steuern senkt für Unternehmen dann?
Ich glaube, die Steuersenkungen sind nicht das adäquate Mittel, jetzt die Wirtschaft anzukurbeln. Wir haben ganz viele Aufgaben. Wir haben Herausforderungen bei der Verteidigung. Da muss mehr für ausgegeben werden. Wir haben diese riesigen Investitionsbedarfe. Und da ist kein Spielraum für Steuersenkungen aus meiner Sicht.
Mhm. Frau Jiermann, wie sehen Sie es? Wie gerecht finden Sie eigentlich unser Steuersystem?
Na, ich würde mich jetzt noch mal an den Unternehmenssteuern anschließen. Mhm. Also, wenn wir jetzt schauen, was wollen wir denn? Wir wollen, dass in Deutschland investiert wird. Wir wollen, dass die Wirtschaft wächst. Und das kann man steuerlich begleiten und das kann die Politik auch machen. Und das kann man machen, indem man Investitionen in den Standort Deutschland anreizt. Abschreibungen, Sonderabschreibungen, degressive Abschreibungen. Was wir jetzt aber nicht brauchen, ist pauschale Steuersenkungen in der Breite für alle Unternehmensgewinne, für eingesparte Gewinne, für nicht investierte Gewinne, für nur in den Finanzmarkt investierte Gewinne, für im Ausland investierte Gewinne, sondern wir brauchen steuerliche Anreize für Investitionen in den Standort Deutschland. Und das sollte die Politik steuerlich begleiten, indem man über Abschreibungsregelungen, Sonderabschreibungen diese...
Aber nicht grundsätzlich die Unternehmenssteuern also, und die Körperschaftssteuer senken.
Da ist sich auch die Wissenschaft relativ einig. Am besten geht das über Abschreibungen und nicht über pauschale Steuersatzsenkungen. Die können wir uns auch gar nicht leisten. Unternehmenssteuersenkungen finanzieren sich nicht selbst. Also die finanzieren sich auch über längere Zeiträume nicht selbst und würden die Ungleichheit vergrößern. Wir haben schon eine sehr hohe Ungleichheit in Deutschland. Und deshalb wäre die Antwort, Investitionen anzureizen.
Okay, bleiben wir mal bei dem Thema Ungleichheit, Frau Weidenfeld. Wie gerecht ist unser Steuersystem? Ich würde es gerne erst einmal, dass wir da mal etwas grundsätzlicher drüber reden, bevor wir auf die einzelnen Steuern vielleicht kommen.
Naja, es ist super ungerecht. Und es ist eben vor allem deshalb super ungerecht, weil es zwar relativ viele Sätze hat, aber es hat eine enorme Progression in der Mitte. Also es sind eben Menschen, die vergleichsweise wenig gut verdienen, von höheren Steuersätzen betroffen und die gehen dann rasant hoch. Und man hat eben am Ende im Grunde eine steuerliche Belastung für jeden Bürger, die irgendwo zwischen 20 und 32% liegt. Und zwar unabhängig davon, wie viel man verdient. Also jemand, der nur sozusagen seine Mehrwertsteuer, die Tabaksteuer, die Alkoholsteuer, die Versicherungssteuer bezahlt, der ist dann am Ende bei 20%. Aber eben ein Milliardär oder ein Einkommensmillionär, der ist eben auch nicht viel höher, weil er eben viel mehr Möglichkeiten hat, die Steuern zu gestalten. Das ist kein gerechtes System und man sieht ja eben auch, dass es zusammen dann mit den Sozialbelastungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Zuschüssen, die Niedriglohnbezieher bekommen, eben nochmal zusätzlich Unwuchten bekommt. Und es wird eben auch allgemein als ungerecht empfunden. Und das sieht man das, ja.
Also dass Sie sagen, die kleinen und mittleren Unternehmen zahlen zu hohe Einkommensteuer.
Ja, nicht
Beispiel,
nur die kleinen und mittleren Unternehmen, sondern auch die kleinen und mittleren Einkommensbezieher werden eben überproportional belastet durch diese enorme Progression, die im Tarif ist. Und eben auf der anderen Seite eben diejenigen, die sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Die
Gestaltungsmöglichkeiten klingt so nett.
Naja, nein, ich meine, das ist doch total egal. Also ja. ich finde, das hat ja, also für mich hat das keinen moralischen Beigeschmack. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit habe, meine Investitionen steuerlich abzuschreiben zum Beispiel oder wenn ich die Möglichkeit habe, viel beiseite zu legen und eben von einer Abgeltungssteuer zu profitieren, dann kann ich das ja tun. Das ist ja nicht illegal. Aber es zeigt halt eben einfach, dass der Steuerkorridor so zusammengedrückt wird, dass er eben von allen Beteiligten als nicht mehr angemessen und als nicht mehr gerecht empfunden wird.
Mhm. Wie ungerecht empfinden Sie das System?
Ich finde, das System hat ein paar Ungerechtigkeiten. Ich würde es jetzt nicht vollständig ungerecht bezeichnen, aber eine der Ungerechtigkeiten ist, dass hohe Einkommen, hohe Vermögen viel zu wenig besteuert werden. Hohe Erbschaften, insbesondere wenn Unternehmen erbt, werden praktisch gar nicht besteuert. Wir haben,
was ist ein hohes Einkommen? Ab wann würden Sie sagen, ist ein Einkommen hoch? Ab wann müsste es höher besteuert werden?
Na, ich denke schon, dass Leute, die ein Single, der 120.000 Euro im Jahr verdient, der könnte durchaus mehr Steuern bezahlen, als er es heute tut. Das Gleiche gilt auch für ein Ehepaar mit 240.000 Euro. Und natürlich jemand, der eine Million erbt, kann auch mehr Erbschaftssteuer zahlen, als das heute der Fall ist. Und erst recht jemand, der ein Unternehmen für 500 Millionen erbt, der heute, wenn er es richtig macht, praktisch keine Erbschaftssteuern zahlen muss.
Mhm. Herr Hoppe, sehen Sie das auch so? Sollte man mehr Einkommensteuer bezahlen, wenn man mehr als 120.000 als Single verdient?
Ich muss sagen, knapp 48% Lohnsteuer sind nicht gerade wenig. Wenn ich mir überlege, was man momentan schon zahlen muss in Deutschland, ist es nicht gerade wenig. Wenn man dann überlegt, wenn man dann auf die... Wir hatten gerade über die
42%
ist 42, wir hatten auf die, wenn man auf die Spitzensteuersätze hochgeht, auf 48%,
Nee, in dem Moment ist er bei 42%. Genau, und die SPD wäre dafür, ihn auf 47% zu erhöhen. So, aber das Einkommen dann
an die höheren Altern. Ich war gedanklich schon bei der Unternehmenssteuer. Ja. Ich meine, wenn man mal auf die Unternehmenssteuer rübergeht, ich meine, wir haben zum einen eine Kapitalgesellschaft, die jetzt momentan schon ohne das Gewinne ausgeschüttet werden, werden ja schon knapp 15% Körperschaftssteuer plus nochmal die Gewerbesteuer drauf gezahlt, die auch im Schnitt 15% macht, plus nochmal Soli oben drauf, ist ungefähr bei knapp über 30% alleine schon auf die Gewinne, die in Deutschland versteuert werden, ohne dass ich ausgeschüttet habe. Wenn ich dann aus der Gesellschaft noch die Gewinne ausschütten möchte, kommen nochmal die Abgeltungssteuer mit drauf. Also ich habe nachher eine Steuerlast von über knapp die 48%. Wo ich dann rauskomme als Unternehmer, wenn ich die Gewinne ausschütten möchte. Das heißt, knapp die Hälfte der Gewinne in meiner Firma werden bereits komplett versteuert.
Aber bleiben wir mal bei der Einkommensteuer. Wären Sie dafür, den Spitzensteuersatz zu erhöhen, dass diejenigen, so wie Herr Dulin sagt, die wirklich viel verdienen, auch da ihren Anteil zahlen?
Sinnvoller wäre es, wenn man erstmal die Lohnnebenkosten, die Steuern reduzieren würde, dass eben sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber wieder mehr Netto vom Brutto haben. Wir müssen ja, wir wären eher dafür, dass wir reduzieren würden, statt zu erhöhen. Wir müssen ja die Spielräume schaffen, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber wieder mehr Spielraum haben, zu einzukaufen, aber auch die Arbeitgeber zu investieren. Und wir sind genau für den Gegenweg, quasi nicht erhöhen, sondern reduzieren.
Frau Jemann, was ist für Sie da? Was wäre für Sie ein guter Weg? Sollten diejenigen, die mehr verdienen, auch einen höheren Satz zahlen?
Also ich würde sagen, der Einkommenssteuertarif, so wie er ist, ist reformbedürftig. Also wir sehen gerade, dass die Mitte, also die arbeitende Mitte, niedrige Einkommen im internationalen Vergleich relativ hoch mit Steuern und Abgaben belastet werden. Also vor allem, wenn man die Abgaben anschaut. Und in diesem Steuertarif gibt es auf jeden Fall Entlastungspotenzial bei der Mitte. Und dann muss man natürlich oben ein bisschen drauf packen. Also anders geht es nicht. Und ich würde
ich würde gerne mal fragen, weil wenn man die andere Seite anschaut, wir haben eine Staatsquote, die ist wieder bei 50%. Die wird in den nächsten Jahren noch darüber gehen, wenn wir nicht wachsen und wenn wir eben dieses Billionenpaket ausgeben, dann werden wir eine Staatsquote haben, die liegt bei 52-53%. Das heißt, der Staat bewirtschaftet die Hälfte der Leistungsfähigkeit dieses Landes ohnehin schon. Und ich halte das für nicht angemessen. Ich glaube, wir sind in so einer Drift, wenn wir immer so von selber sagen, na gut, wenn das Geld ausgeht, dann müssen eben die Steuern erhöht werden. Und dann streiten wir uns hier drüber ganz oben, ganz unten bei den Unternehmen oder bei der Mehrwertsteuer. Ich halte das ehrlich gesagt manchmal für eine schiefe Debatte, weil sie verkennt, dass der Staat ohnehin schon über die Hälfte der Leistungsfähigkeit dieses Landes bewirtschaftet und sie ja nicht besonders effizient und nicht besonders gut bewirtschaftet. Und mein Plädoyer wäre eben immer, bevor wir anfangen, über neue Steuern zu reden. Also ich bin ganz dabei, wenn wir sagen, der Tarif so wie er ist, ist nicht gut und da muss man was dran machen. Aber insgesamt zu sagen, der Staat muss einfach mehr Einnahmen generieren, das halte ich für falsch.
Da würde ich mich absolut anschließen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Wenn wir im Einkommenssteuertarif aufkommensneutralen hin und her schieben, geht es ja erstmal nicht um mehr Steuereinnahmen. Und wenn wir uns jetzt die Steuerquote in Deutschland in den letzten 50 Jahren angucken, dann würde ich sagen, es ist nicht so stabil wie die Steuerquote. Also gemessen am Bruttoinlandsprodukt nimmt Deutschland nicht mehr oder nicht weniger Steuern ein. Und wir haben gerade die größten Herausforderungen vor uns. Und es gibt, würde ich sagen, realistisch jetzt relativ wenig Zeichen dafür, dass wir jetzt groß Steuern einsparen können. Aber ja, ich bin bei Ihnen.
Wir haben die Treibsätze bei der Sozialversicherung, wir haben die Treibsätze, die in anderen.
Wir haben die Herausforderungen bei der Verteidigung, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass wir die brauchen. Wir haben diese riesigen Investitionsbedarfe. Naja gut, die Staatsquote, von der Sie gerade geredet haben, da ist das ja alles mit drin. Und die ist übrigens auch gefallen die letzten zwei Jahre. Sie ist auch unter 50%.
Sie ist bei 49% und ja, sie ist nur deshalb gefallen, weil die Ukraine-Krise, also dieses Sonderkonjunkturprogramm der Ukraine-Krise, da eben weil es ausgelaufen ist, aber verglichen mit 2019 sind wir deutlich drüber.
Nein, aber 2024 haben wir doch Ukraine-Hilfen bezahlt und die gehen doch in die Staatsquote ein. Die werden da noch drin.
Also dann sind wir uns aber relativ einig, dass es gar nicht unbedingt jetzt viel mehr Steuern unterm Strich eingenommen
werden müssen. Genau, den Eindruck habe ich auch. Aber Sie, ich meine,
wir haben eine Billion Steuereinnahmen, wir haben die höchsten Steuereinnahmen überhaupt, die wir jemals hatten.
Alles andere wäre auch ein schlechtes Zeichen für
die höchsten Unternehmensgewinne, die höchsten Löhne, die höchsten alles.
Wir haben heute ein Riesenfass, wo viele Löcher drin sind. Jetzt kippen wir das Fass noch neue Milliarden neuen Schulden rein, ohne dass wir mal die Löcher flicken.
Wir haben ein Problem, davon wir spricht ja gerade gar niemand. Wir sagen von einer aufkommensneutralen Korrektur
im Steuertarif. Wir haben genug Steuernahmen. Das ist anscheinend der Konsens.
Wir haben nicht genug Steuernahmen. Okay. Wir haben Herausforderungen, die nicht finanziert sind.
Genau, wir haben Herausforderungen, die nicht finanziert sind. Aber wenn wir jetzt
also aber das ist doch dann anders, als was Sie eben gesagt haben. Also Sie sagen jetzt, wir brauchen doch mehr Steuern und oder was haben
wir? Ich würde jetzt sagen, wir können, das würde ich jetzt nicht sagen, ob wir mehr oder weniger Steuern brauchen. Ich würde erst mal sagen, wir können erst mal die Verteilung der Lasten, wie sie aktuell ist, betrachten. Und da gibt es Umsteuerungspotenzial. Also wir können den einen mehr und den anderen weniger belasten. Und da müssen wir noch nicht über mehr, da müssen wir nicht über die Steuerquote streiten, sondern dann würde ich sagen, wir haben Fachkräftemangel und wir haben eine hohe Belastung von mittleren und niedrigen Arbeitseinkommen. Und dann ist ja relativ klar, dass man die entlasten könnte. Und wenn man das aufkommensneutral machen will, weil wir sagen, wir können jetzt keine großen Einsparungen, es hat übrigens auch noch keine große tolle Vorschläge gemacht, wo wir einsparen sollen, dann müssen wir natürlich, wenn wir das aufkommensneutral machen müssen, ein bisschen bei den Spitzen. Und es gibt auch Arbeitseinkommen von sehr, sehr, sehr hohe Arbeitseinkommen, wo man noch ein bisschen stärker belasten kann und dann umschichten kann. Und da sind wir nur im Einkommensteuertarif. Also da sind wir noch nicht bei Bekämpfung von Ungleichheit, da sind wir vor allem erstmal bei den Einkommen, bei den Arbeitseinkommen vor allem.
Also doch generell schön auf das Problem, wir hatten gerade angesprochen, wir haben eine ineffiziente Verteilung der Steuergelder, wir haben eine super ineffiziente Verwaltung. Wenn wir hier mal rangehen würden, da entsprechend einsparen würden, digitalisieren, wenn wir die Verwaltung reduzieren, wenn die Bürokratie reduzieren würden, wir müssen die Ausgaben beitragen.
Wir haben ein Riesenproblem in der Ausgabenseite. Geht das in diesen Zeiten, wo wir für die Verteidigung was brauchen, wo wir für die Infrastruktur
auf jeden Fall. Ich meine, wir haben, ja, ich bin bei, wir müssen auf jeden Fall Infrastruktur verteilen, müssen da investieren. Aber es gibt ja momentan keine Vorschläge für Reformen aktuell. Wir diskutieren über neue Milliardenschulden, aber nicht, wie wir irgendwo mal sinnvoll Geld einsparen können. Da fehlen mir momentan komplett die Vorschläge.
Aber dann müssen ja auch Vorschläge kommen. Wenn es keine gibt, dann ist es ja ein Zeichen. Also die FDP hatte jetzt ja auch ein paar Jahre Zeit, ein paar sinnvolle Vorschläge zu bringen, aber die sind einfach nicht gekommen. Ich bin bei Ihnen. Es gibt irgendwo sicherlich
Vorschläge.
Ja, wer ist die Frage?
Es gibt ja auch Vorschläge zur Verwaltungsbeschleunigung, zur Planungsbeschleunigung und so weiter. Man muss sich nur klar machen, Digitalisierung ist nichts, was einem jetzt sofort Geld spart. Da müssen Computer gekauft werden, da müssen Systeme eingeführt werden. Wenn Sie das mal in einem Unternehmen gesehen haben, wie das ist, am Anfang ist das mehr Aufwand und mehr Kosten. Erst nach der Zeit rentiert sich das. Und da kann man jetzt nicht. Ja, aber wir haben. Wir haben einfach in den Verwaltungen zum Teil, da sind die Computer nicht angeschafft worden, da ist die Software nicht angeschafft worden, da ist das Personal gekürzt worden. Und dann wundert man sich, in den Kommunalverwaltungen, das ist diese Geschichte mit den Bundesverwaltungen. Im Bundesministerium ist Personal aufgebaut worden. Gucken Sie sich die Kommunalverwaltung an. Da ist weniger, in den Bauämtern sind weniger beschäftigt als in den 90er Jahren.
Also sind Sie alle sich einig, dass wir kein Einnahmenproblem haben?
Nein.
Sagen, wir müssen Einnahmen erhöhen. Und das heißt, Sie würden sagen, wir müssen Steuern erhöhen. Wir müssen die Vermögenden im Land, die müssen mehr abgeben. Die müssen eine stärkere Last tragen.
Wir haben Herausforderungen, die neu sind, die nicht gedeckt sind. Das ist alleine diese deutlich höheren Rüstungsausgaben. Und die müssen irgendwo bezahlt werden. Die können wir nicht auf Dauer auf Pump bezahlen, auch wenn das Grundgesetz uns das jetzt erlaubt. Mhm. Und darum muss man da auch überlegen, wen man da heranzieht, um auch die Last mitzutragen.
Mhm. Frau Weidenfeld, Sie sind ja dagegen. Vielleicht noch mal, um das klar zu machen. Im Moment ist es ja so, dass schon, ich glaube, 10% der oberen Einkommen, der Einkommen zahlen 50% der Steuerlast, wenn das richtig ist. Also sind die Vermögenden sowieso schon so hoch belastet oder haben die einfach so einen hohen Anteil?
Nee, das ist glaube ich, gar nicht. Also ich glaube, die Vermögenden sind hoch belastet im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube halt, wenn wir den Blick noch mal weiten würden und fragen würden, was motiviert Leute eben nicht die 4-Tage-Woche zu wollen, sondern 5 oder 6 Tage zu arbeiten, dann ist es in der Regel auch ein materieller Anreiz. Und ich glaube halt, wenn wir das Signal geben, leiste du mehr, dann zahlst du mehr Steuern. Das ist im Moment jedenfalls nicht besonders. Also wir haben Fachkräftemangel, wir haben zu wenig Arbeitsstunden. Und ich würde halt eben immer dafür plädieren, bevor man sowas macht, sehr, sehr vorsichtig zu überlegen, wo sind denn eigentlich, was motiviert Leute, mehr zu arbeiten? Und wir müssen mehr arbeiten. Und das, glaube ich, ist eben auch wäre ein Teil meiner Antwort beim Einnahmenproblem, wenn wir das Arbeitsvolumen ausdehnen könnten und würden. Und wenn wir die Sozialversicherungen in unsere Betrachtungen einbeziehen würden, dann würden wir natürlich zu dem Schluss kommen, wenn man jetzt 18-, 19-Jährigen sagt, ihr sollt ein Jahr lang Wehrpflicht machen oder Dienstpflicht, dann muss man auch darüber reden, dass die ältere Generation, die die Friedensdividende ja komplett sozusagen mitgenommen hat, dass die zum Beispiel bei den Renten, bei der Lebensarbeitszeit, bei den Zuzahlungen im Gesundheitswesen eben auch Zugeständnisse machen muss. Also das wäre mir viel, viel lieber, als in so eine Diskussion zu gehen, Deutschland bestraft die Leistungsfähigen, indem sie die Einkommensteuersätze
anheben. Aber das klingt immer so ein bisschen, als wären die wenig verdienen, nicht leistungsfähig.
Nein, das ist ja gar nicht unsere Debatte. Ja. Also wir sagen ja nicht, arbeitest du 40 Stunden und verdienst wenig, dann arbeitest du schlecht oder so, sondern es geht doch nur darum, wenn wir sagen, Wachstum wird im Wesentlichen, und das ist ja unser ganz großes Problem, wird im Wesentlichen hervorgebracht durch Maschinen, durch Leute, die besonders produktiv sind und Leute, die eben schlecht verdienen, das ist nicht gerecht, das ist auch nicht fair. Die arbeiten sehr oft in personenbezogenen Berufen, wo man die Produktivität eben gar nicht besonders viel nach oben kriegen kann. Während eben Leute, die sehr, sehr gut verdienen, oft genau an diesen Hebeln sitzen. Und wenn wir sagen, wir wollen mehr Produktivitätsfortschritt und der soll jetzt auch kommen und der soll auch zum Wohlstand in diesem Land beitragen, dann wäre es, glaube ich, einfach das falsche Signal, denjenigen mitzuteilen, wenn du mehr arbeitest und mehr verdienst, dann zahlst du eben einen anderen Tarif. Mhm.
Können Sie damit leben, mit dem Argument? Also ist das ein Argument, was Sie überzeugen kann, dass man damit Leute abschreckt, mehr zu arbeiten?
Ehrlich gesagt überzeugt es mich nicht, weil die Menschen, von denen ich gerade geredet habe, die über 120, 130, 140.000 Euro verdienen, die haben sehr oft eine sehr starke intrinsische Motivation. Die machen das gerne, was sie wollen. Und ob die jetzt 2 Prozentpunkte mehr Steuer zahlen oder weniger, ist üblicherweise nicht das, warum man mehr arbeitet.
Aber Herr Bolina, da liegen Sie falsch. Wir nehmen denen gerade das Elterngeld weg und sagen, ihr braucht es nicht. Und es stimmt ja auch, die brauchen es auch nicht. Das Signal, was dieses Land im Moment gibt in diese Generation, in diese Leute, die wirklich viel produktiv und auch sehr, sehr gut verdienend arbeiten, ist, ihr braucht es nicht, deshalb nehmen wir es euch weg. Und ich glaube, das wird wahrgenommen. Also nicht in dem Sinne, dass man die in materielle Not stürzt, wenn man da agiert, aber eben die Frage, seid ihr erwünscht hier? Möchtet ihr gerne hier arbeiten? Möchtet ihr gerne mehr hier arbeiten? Möchtet ihr Überstunden machen? Oder überlegt ihr euch, ob ihr nicht entweder in ein anderes Land geht oder eben, ich meine, man muss ja nur die Umfragen angucken. 4 Tage Woche ist in allen Einkommensgruppen super beliebt. Die wollen das gerne machen.
Das hat ja nichts mit dem Steuersatz zu tun. Wir hatten früher viel höhere Spitzensteuersätze und die Leute haben keine 4 Tage Woche gewollt. Und die hatten auch viel niedrigere Einkommen. Ja, okay, aber man muss sich schon überlegen, ob es dann wirklich mit den Steuern zu tun hat.
Ja, würde ich mal gerne aus der Sicht auch von Ihrem Verband als junger Unternehmer, was ist da Ihre Erfahrung? Ist das ein Punkt, wo Sie jetzt auch beim Thema Fachkräfte sehen, wenn die Steuerlast so hoch ist, dass Leute dann sagen, nee, dann mache ich nicht mehr mit?
Das ist einer von vielen Punkten und ich finde das sehr, sehr gut. Wir haben gerade eine Umfrage bei uns im Verband gemacht. Wir haben geschaut, was machen die 18- bis 25-jährigen jungen Menschen? Und über die Hälfte der jungen Menschen gesagt, wir wandern aus. Das heißt, sie machen die Studium, Ausbildung fertig und gehen dann weg. Und von denen haben, also von dieser Hälfte haben knapp die Hälfte konkrete Vorschläge, dass sie direkt nach Ausbildung und Studium weg sind. Das heißt, wir haben das Problem, die Fachkräfte oben kommen gar nicht rein, weil wir zu wenig Netto fürs Brutto für die schaffen können. Und die jungen Fachkräfte, die doch da sind, die ausgebildet sind, wandern ab. Das heißt, wir haben eine doppelt beschleunigende Schere. Das heißt, wir müssen da dringend mal rangehen. Und bei uns im Verband, wir haben eine Umfrage gemacht, knapp die Hälfte der Mitglieder investiert momentan nicht mehr in Deutschland, weil einfach die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Bürokratie, fehlendes Vertrauen in die Politik. Heute wird das entschieden, was morgen wieder gekippt wird. Also hier sind Punkte, da kann die Politik ran. Das ist relativ schnell ranzugehen. Das sind keine steuerlichen Themen. Wir brauchen wieder Vertrauen. Und die Bürokratie muss weniger werden. Dann investieren wir gerne auch wieder in Deutschland. Und das fehlt. Aber steuerlich, zu Ihrer Frage, ist auch ein wichtiger Punkt. Einer von vielen, warum es eben momentan hier schwierig ist.
Okay, dann gucken wir mal auf noch die anderen Steuern. Also die SPD sagt ja, sie möchte gerne eine Vermögensteuer. Auch da geht es darum, diejenigen, die viel haben, dann doch mal zu besteuern. Das möchte die CDU so nicht. Frau Jemann, finden Sie das gut, wenn wir eine Vermögensteuer haben?
Na, ob ich das gut finde, Steuer auf sehr große Vermögen richtig finden. Und wir haben jetzt sehr viel über den Einkommenssteuertarif und die Belastung geredet. Und wir haben einen progressiven Tarif. Wenn wir uns aber angucken, wir haben Privilegien vor allem bei den hohen Vermögenseinkommen. Und das führt dazu, dass der ein oder andere Multimillionär und vor allem Milliardäre niedrigere Steuersätze haben. Und da können wir mit einer Vermögenssteuer für sehr große Vermögen können wir einen Ausgleich schaffen. Also wir nehmen jetzt gerade auch hohe Schulden auf. Und das Steuersystem ist quasi der Ort, wo wir die Lasten zukünftig verteilen. Und wenn wir das Steuersystem so lassen, wie es jetzt ist, dann zahlt das zukünftig die Mitte. Und ich würde jetzt aber sagen, es ist dringender denn je, gerade jetzt die Antwort nötig, dass wir sagen, es müssen sich auch hohe Vermögen stärker an der Rückzahlung...
Ab wann ist ein Vermögen hoch?
Spricht einiges auch aus wirtschaftlicher Perspektive dafür, dass wir die alte Vermögenssteuer, wir hatten ja in Deutschland 100 Jahre eine Vermögenssteuer, auch in den wirtschaftlich besten Zeiten hatten wir hohe Vermögensabgabe, hohe Vermögenssteuern, entspricht einiges dafür, dass wir nicht unbedingt die alte Vermögenssteuer wieder einsetzen. Die hat schon 120.000 Euro D-Mark, Freibetrag angesetzt, und es spricht einiges dafür, dass wir den deutlich höher ansetzen. Also, dass wir jetzt nicht den Arzt mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach höher besteuern, sozusagen. Also, dass wir Freibeträge schaffen, die wirklich bei 20, 50, 100 Millionen Euro ansetzen und da reingehen, wo es auch tatsächlich Demokratieprobleme dann gibt, wenn die Ungleichheit weiter wächst. Und da würde ich sagen, wir verteidigen jetzt über das Sondervermögen mit Militärausgaben auch die Vermögen, und da können die sich auch sozusagen stärker an den Lasten beteiligen.
Wäre das wichtig für das Gerechtigkeitsgefühl, Herr Dulin, dass die ganz viel haben, wirklich auch was abgeben?
Ich glaube, es wäre wichtig fürs Gerechtigkeitsgefühl, es wäre aber auch wichtig für die Finanzierung des Staates. Und man muss sich klar machen, die Vermögenssteuer steht im Grundgesetz, die haben die Mütter und Väter da reingeschrieben. Die ist nur ausgesetzt, weil die Erhebung in der Art, wie es gemacht wurde, nicht verfassungsgerecht war. Und seitdem ist sie nicht wieder eingeführt worden. Und wir haben noch eine andere Möglichkeit, Vermögen zu besteuern. Es gibt nämlich noch im Grundgesetz die Möglichkeit einer Vermögensabgabe. Da steht drin, wenn man besonders hohe Ausgabenanforderungen hat, die wir haben durch die Verteidigung, kann man eine einmalige Vermögensabgabe erheben. Das
so
ist auch
Art
für den
Soli,
so ein bisschen. Also das hat man auch beim Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Da wird man jetzt das Vermögen aus dem letzten Jahr bewerten und wird sagen, davon müssen meinetwegen 10% über 10 Jahre abgegeben werden, auch für sehr hohe Vermögen. Da geht es nicht um Einfamilienhäuser, um zwei Familienhäuser, es geht wirklich um die sehr Reichen. Und damit könnte man einen signifikanten Anteil dann der notwendigen Rüstungsausgaben finanzieren über die nächsten Jahre.
Mhm. Frau Weidenfeld, wäre das gerecht und würde das dem Gerechtigkeitsgefühl vieler Menschen ja dann doch nahe kommen?
Ehrlich gesagt, immer wenn Sie sagen Verteidigungsausgaben, dann höre ich Staatszuschüsse zur Rentenversicherung. Ich kann mir nicht helfen. Wir haben jetzt im Grundgesetz stehen, dass alle Ausgaben von über 1% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung nicht von der Schuldenbremse erfasst sind, also in Zukunft nach der Logik der Dinge über Kredite finanziert werden. Und das wird auch, Herr Dulin, das wissen Sie ganz genau, so bleiben.
Aber das
solange,
kann man nicht auf Dauer machen.
Sie wissen ganz genau, dass es auf Dauer gemacht werden wird, bis es irgendwann eine große Reform geben wird. Insofern ist mein Verdacht, wir hängen Verteidigung ins Fenster und meinen aber Rente und Gesundheit. Und das halte ich für falsch, weil ich glaube, dass wir da im Moment wirklich nicht...
Aber warum ist es falsch, jetzt auch für Gesundheit und Rente, für die Finanzierung, die sehr, sehr hohen Vermögen dafür ranzuziehen? Warum ist das falsch?
Lassen Sie mich nur ganz kurz... Also ich glaube halt, wenn wir in Kauf nehmen wollen, dass der Bundeshaushalt in wenigen Jahren zu mehr als 50, 60, 70% von Sozialausgaben kompensiert ist, von Pflichtaufgaben, dann machen wir so weiter, wie wir jetzt diskutieren. Ich glaube, eine Vermögenssteuer, ich bin da noch gar nicht mal orthodox. Mir ist es, ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht sagen, es ist mir egal, aber ich wundere mich immer, dass wir über die Einnahmen reden, so als wäre das Gott gegeben, dass man immer nur die Einnahmen des Staates erhöhen muss, erstens. Und zweitens wundere ich mich, dass wir das so als Gerechtigkeitsdebatte führen. Wir könnten doch einfach sagen, und das wäre aus meiner Sicht das Logische und das Richtige jetzt zu tun, zu sagen, wir nehmen eben Zins- und Kapitaleinkünfte einfach zum Einkommensteuersatz der Personen, die diese Einkünfte haben, anstatt eben die Abgeltungssteuer zu haben.
Dass Arbeit genauso besteuert wird wie halt eben Einkünfte aus Kapital.
Das Vermögen Kapitaleinkünfte genauso besteuert werden, also zum individuellen Steuersatz und eben nicht zum pauschalen Steuersatz. Das hat man damals eingeführt, weil man es damals nicht kontrollieren konnte. Jetzt kann man es kontrollieren. Und da wäre ich sofort dabei und würde sagen, das ist genau das Richtige, zunächst mal diesen Schritt zu gehen, bevor ich dann Vermögen- und Erbschaftssteuer ins Fenster stelle, bei denen ich ja ganz genau weiß, da gibt es einen Riesenzoff, da gibt es einen Riesenrambazamba. Und ehrlich gesagt, wir brauchen, glaube ich, im Augenblick jedenfalls
tendenziell eher ein Klima, wo man aufeinander zugeht und wo man versucht, Positionen auszugleichen. Und Positionen.
Aber man könnte ja auch sagen, die ganz Reichen gehen dann auf die Ärmeren zu.
Naja, wenn die, ja, aber klar.
Können ja sagen, es sind solche Zeiten, dann
aufeinander zugehen kommt man da immer aus beiden Richtungen.
Ja, okay. Aber was würde das bringen? Also jetzt, wenn man jetzt die Abgeltungssteuer eben auch, wenn die höher wäre, gibt es da Zahlen, was das...
Also Sie wissen es wahrscheinlich.
Ja, also ich würde sagen, das würde insofern vor allem bei den Zinsen Sinn machen. Also zu sagen, die werden besteuert wie Einkommen, denn die werden tatsächlich deutlich günstiger besteuert. Bei der Abgeltungssteuer würde ich jetzt ganz nüchtern sagen, 25% plus der Unternehmenssteuersatz, der fällt ja vorher auf die Abgeltungssteuer an. Das ist gar nicht das größte Problem. Ich würde sagen, das allergrößte Problem ist, dass sehr, sehr vermögende Menschen diese Abgeltungssteuer überhaupt nicht zahlen müssen. Sie müssen die zahlen, wenn sie sich von ihrem Ersparten, was bei ihm ankommt, dann geht die Abgeltungssteuer vorher ab. Aber bei sehr, sehr großen Vermögen fällt die eben gar nicht an, weil die Gewinne in Unternehmen, in Beteiligungsgesellschaften, bei Family Offices angespart werden. Und dann deswegen würden wir jetzt, wenn wir die Verteilungsfrage als Problem anerkennen, da würden wir mit einer Abgeltungssteuer gar nicht weit kommen. Dann brauchen wir einfach eine Vermögenssteuer und noch dringender eine Reform der Erbschaftssteuer. Also eine Abgeltungssteuer würde einfach nicht viel bringen. Und es würde dann eben dazu führen, dass wir müssen dann wieder zurück zum Teileinkünfteverfahren. Also wir können nicht, also es würde sozusagen bei den Zinsen würde es absolut Sinn machen und da würde auch ein bisschen was bei rumkommen, bei der Abgeltungssteuer eher weniger.
Ja, und da sind wir mal gespannt, wie sich dann Schwarz-Rot dann einigt. Also womit rechnen Sie da?
Ich hoffe immer noch, dass sich was Positives tut, weil die Vermögensteuer, ich möchte nur einen kleinen Spenk rüber machen. Yeah. Ich meine, wenn wir die Vermögensteuer auf Vermögen, zum Beispiel in Betriebsvermögen erheben oder auf die Unternehmen erheben, das Geld liegt ja nicht auf dem Konto rum. Ein großer Vermögens ist im Betriebsvermögen, in dem Anlagevermögen, in den Maschinen, in der Firma investiert. Soll ich dann einfach hier einen Handwerkskoffer abschneiden, den zum Finanzamt bringen und sagen, hier, das sind die 2-3%, das macht ja gar keinen Sinn. Ich muss da gucken, wie viel Geld überhaupt in der Firma drin ist. Und die Vermögensteuer hört sich mal nett an. Auch es sind nur ein paar Prozent dafür. Das Geld ist in der Firma. Das war letzten Jahre notwendig, aber, dass wir die Krise gut durchstanden haben. Das Geld brauchen wir zum Investieren.
Die SPD will aber auch, dass man die Steuer so gestaltet, dass Betriebsvermögen geschützt werden, so wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Und ich würde auch nicht sagen, dass das unbedingt nötig ist. Wenn wir meinen jetzt ja also bei den Freibeträgen, über die wir sprechen, 50, 100 Millionen Euro, da sind ja sowieso ziemlich viele kleine Betriebe vor allem raus. Und es geht ja darum, dass wenn ein Unternehmen beispielsweise 7% Rendite hat und eine Vermögensteuer von 1 oder 2% anfällt, dann würde das eben lediglich den Gewinn schmälern und würde nicht, niemand muss irgendwas verkaufen bei einer Vermögenssteuer. Also da
glauben Sie? Ich meine, das Geld muss ja erstmal da sein.
Man könnte ja als Kompromiss auch dann Anteile als Steuer entgegennehmen. Also wenn das ein Problem ist, die Liquidität, dann könnte man ja sagen...
Sie wollten schon immer so ein Staatsunternehmen aufmachen.
Nee, nicht unbedingt, aber wir reden ja von Generationen,
vom Finanzminister verwaltet werden.
Also von den mittelständischen Familienunternehmen mit 100 Millionen, wie viel haben wir davon? Und es geht ja nur darum, wenn die sagen, wir können diese Vermögensteuer absolut nicht bezahlen, weil die Liquidität so eng ist, dann habe ich gesagt, dann kann man eine Sonderregelung
nehmen lassen.
Die würde ich ins Generationenkapital schieben.
Aber ganz im Ernst, es geht doch darum, es geht doch wirklich im Moment darum, Unternehmen in Deutschland, und zwar egal, ob die einem sympathisch sind oder nicht, dazu zu bringen, wieder in Deutschland zu investieren. Und ich verstehe nicht, warum ich Ihnen auf der einen Seite eben Sonderabschreibungsmöglichkeiten geben will, damit Sie investieren, und auf der anderen Seite Ihren unternehmerischen Entscheidungsspielraum reduzieren will. Also das würde ich,
weil ja ein Unternehmen auch keinen Selbstzweck hat. Also es bindet.
Nein, aber
soll ja,
also aber ein Unternehmen ist ein Unternehmen. Und ich glaube halt eben, wenn wir sagen, wir wollen gerne immer mehr der wirtschaftlichen Entscheidung, der individuellen Entscheidung von Menschen, von Unternehmen durch den Staat laufen lassen und vom Staat beeinflussen lassen, dann sind wir, glaube ich, falsch. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem, auf das wir im Moment zusteuern.
Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass die Leute, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben, sehr, sehr viel Vermögen, dadurch auch wirtschaftliche Macht. Wir sehen gerade in den USA, was da passiert mit den Milliardären, dass die einen größeren Anteil zu den Gemeinschaftsaufgaben bezahlen. Und es geht, da muss man auch trennen. Das geht nicht um die Unternehmen, sondern es geht um das Eigentum an den Unternehmen und an den Immobilien und an den Yachten und an all dem anderen, was die haben. Und da gibt es sehr viele Superreiche, die tatsächlich etwas mehr abgeben könnten.
Herr Sudin, wir haben in Deutschland einen starken Mittelstand. Wenn wir gerade von 50 bis 100 Millionen Firmen oder Vermögen sprechen, das ist auch ein großer Mittelstand. Und hier wollen Sie ans Vermögen rangehen. Also ich denke in Generationen, ich bin Familienunternehmer, ich möchte gerne die Firmen, die nächsten Generationen weitergeben. Wenn ich hier entsprechend das Geld rausnehme, habe ich kein Geld für die angesprochenen Investitionen. Ich habe kein Geld in die Zukunft der Firma zu investieren. Also das ist doch, in der aktuellen Lage, wo wir momentan 3 Jahre in Folge schrumpfen. Wir müssen investieren in das Land. Wir brauchen Unternehmer, die wieder bereit sind, hier im Standort Deutschland zu investieren. Wenn ich da nochmal Geld wegnehme, habe ich ja noch weniger Menschen, die hier investieren wollen.
Sie können ja jetzt nicht, wenn wir über die Superreichen reden, sagen, Ihr Familienunternehmen, ich vermute, Sie haben jetzt keine Bilanzsumme von 100 Millionen in Ihrem Unternehmen, ja, das als Beispiel nehmen. Das sind ganz unterschiedliche Welten. Und diese Leute, die Unternehmen besitzen, die 100, 200, 500 Millionen wert sind, die haben auch die Möglichkeit, davon eine Vermögensteuer zu bezahlen.
Ich bin ganz bei Ihnen, wenn wir sehen, wie in den USA im Moment wirtschaftliche Macht zu politischer Macht wird, dass das gefährlich sein kann und dass es ganz offensichtlich da ja auch gefährlich ist und dass man da sehr genau hinschauen muss. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob die Vermögensteuer das richtige Instrument ist, dagegen vorzugehen. Also ich würde eben immer in dem Fall sagen, was mich total überrascht, ist eben die Fragilität demokratischer Systeme und demokratischer Gesellschaften. Und ich glaube, bevor man sagt, das machen wir jetzt alles mit der Vermögensteuer, muss man einfach nochmal nachdenken darüber, was da gerade passiert, wie es kommen kann, dass Menschen dass eben dieses Prinzip One Man, One Vote, also dass jeder Mensch die gleiche Stimme hat und den gleichen Stimmenwert hat in der Demokratie, dass das ausgehebelt wird. Ich bin dann noch nicht, also ich habe es noch nicht verstanden. Und deshalb, glaube ich, ist man mit schnellen Antworten wahrscheinlich zu schnell in der Frage.
Wir kommen auf noch eine Steuer, weil darüber wird dann auch mal geredet im Zusammenhang mit Gerechtigkeit. Das ist die Frage der Mehrwertsteuer, die ja nun alle zahlen müssen. Ist das ein Punkt? Wir erinnern uns an einen Wahlkampf, wo 2% versprochen wurden und dann auf einmal 3% kam. 2005 war das. Genau. Also wäre eine, wenn man jetzt sagt, wenn Sie sagen, wir brauchen ja mehr Einnahmen, wir müssen Verteidigung, all das finanzieren, wäre es dann sinnvoll, die Mehrwertsteuer zu erhöhen?
Die Mehrwertsteuer würde sehr viel Erträge bringen. Das funktioniert damit immer relativ gut, aber sie hat Probleme. Erstens wird sie überproportional von Einkommen, von Familien mit mittleren Einkommen getragen, weil die geben ihr ganzes Geld aus. Die sparen nicht, die Reichen sparen ihr Geld. Die mit geringen Einkommen zahlen oft einen großen Anteil Miete. Da ist keine Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, die Mehrwertsteuer fällt sehr stark auf die Mittelschicht. Und außerdem würde sie im Moment einen neuen Inflationsschub bedeuten. Also sie würde die Preise erhöhen. Und angesichts dessen, wie stark der letzte Inflationsschub die Gesellschaft aus meiner Sicht destabilisiert hat, finde ich, das ist keine gute Idee zurzeit.
Jetzt ist in den Koalitionspapieren, glaube ich, zu lesen, dass man die Mehrwertsteuer bei der Gastronomie wieder senken möchte. Ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, es macht Sinn?
Naja, das kommt drauf an. Also das, ich würde sagen, es ist ein Steuergeschenk. Das ist absolut unnötig gerade. Wir sehen, Mehrwertsteuersenkungen entlasten untere Einkommensgruppen. Warum wähle ich mir einen Wirtschaftszweig ausgerechnet aus und gerade den gerade untere Einkommensbezieher nicht so oft nutzen, ins Restaurant nämlich gehen? Also man will hier willkürlich eine Branche fördern, der es vielleicht auch in den letzten Jahren nicht besonders gut ging, aber es ist gerade ein Steuergeschenk, wo ich sage, das können wir uns gerade jetzt wirklich nicht leisten. Also da fehlt mir eher das Verständnis. Und also Mehrwertsteuersenkungen für Grundnahrungsmittel, warum nicht für Grundnahrungsmittel? Davon profitieren auch Menschen, denen es gerade finanziell nicht so gut geht, aber jetzt Mehrwertsteuersenkungen für die Gastronomie, für eine einzelne Wirtschaftsbranche, warum?
Die wären so wahrscheinlich eher bereit zu sagen, das lassen wir, wie es momentan ist, die Mehrwertsteuer, aber dann gehen wir an die Unternehmenssteuern ran und senken die entsprechend, dass wir hier die Unternehmen wieder unterstützen, dass sie investieren können. Wenn wir sagen, diese Steuer wollen wir nicht senken, dann gehen wir doch lieber an die sinnvollere Steuer ran.
Es kann schon bekannt sein, dass gastronomische Betriebe auch Unternehmen sind, aber ich bin total bei Ihnen.
Ich bin ganz einverstanden,
das ist eine Quatschidee. Das ist ein Wahlgeschenk, was völlig aus der Zeit gefallen ist.
Da sind Sie sich mal einig. Okay. Aber bei der Mehrwertsteuer würden Sie dann sagen, es wäre sinnvoll, auf Lebensmittel, auf irgendwie, wenn man jetzt sagt, man will auch ja, vielleicht nochmal auf eine andere Art versuchen, ja, eine Gerechtigkeit auch herzustellen, oder geht es da gar nicht drum?
Also ehrlich gesagt, ich wundere mich, ich habe es jetzt auch schon zweimal gesagt, ich wundere mich, dass wir über Steuern reden und dass wir nicht über Sozialversicherungen reden, weil da sind für meine Begriffe die viel größeren Unwuchten und die müssen wir sortieren, die müssen wir in Ordnung kriegen. Dann können, also
es geht nicht um die Mehrwertsteuer und es geht auch nicht um 0% für Grundnahrungsmittel, sondern es geht im Kern um die Sozialetats, die wir haben, die uns aus dem Ruder laufen und die uns in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr aus dem Ruder laufen werden.
Was wäre denn da dann für Sie ja, die wichtigste Maßnahme, um das zu ändern?
Also ich glaube wirklich, wir werden, wie andere Länder das ja im Moment tun, über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit reden müssen. Und das wird ganz bitter sein für die Generationen, die eigentlich jetzt schon sich darauf vorbereitet, in den Ruhestand zu gehen. Also denen mitzuteilen, 2 Jahre vor der Rente, ihr müsst vielleicht doch noch ein paar Monate länger. Das ist schlimm. Und das weiß auch jeder. Und deshalb hat es eben die letzten 10 Jahre auch niemand mehr getan. Ich glaube, wir werden über Gesundheitskosten reden müssen. Wir werden über die Pflege reden müssen. Und da eben auch über die Frage,
wie viele Dinge, die natürlich nicht populär sind, die schwierig sind für eine neue Regierung und auch Dinge, die brauchen. Also wie viel Zeit haben wir eigentlich, Herr Dulin, um jetzt ja, bestimmte
Weichen zu stellen? Das kann man ganz schnell entscheiden. Man braucht dann bei der Umsetzung. Aber zu sagen, das schreiben wir in den Koalitionsvertrag, das geht ruckzuck.
Ja, man könnte in den Koalitionsvertrag auch reinschreiben, dass man einen Feiertag abschafft. Also entweder wir arbeiten die Jahresarbeitszeit. Aber grundsätzlich sagen Sie, wir müssen alle mehr arbeiten. Ist das ein Punkt?
Nee, das würde ich noch nicht mal so sehen. Wir müssen alle produktiver werden. Wenn wir uns angucken, was die letzten Jahre passiert ist in Deutschland, ist, dass die Produktivität nicht mehr gestiegen ist im Vergleich zu anderen Ländern. Da müssen wir dran. Freizeit ist ja auch Lebensqualität. Es geht ja nicht nur um Wirtschaftsleistung, die wir bringen wollen. Das ist ja der Grund, warum Leute auch...
Wir haben schon viele Feiertage im Vergleich zu anderen Ländern, oder?
Bayern hat mehr als Berlin. Trotzdem geht es denen relativ gut. Und man könnte natürlich jetzt anfangen, böse gesagt, man fängt mit den Bundesländern an, die zu viel Feiertage haben und grenzt, also senkt die ab. Aber das würde ich auch gar nicht wollen. Das ist, im Moment haben wir das Problem, dass die Nachfrage nach deutschen Produkten nicht da ist. Und da hilft auch das Arbeiten eines Tages mehr nicht. Man muss einfach mal auch die Lösung an die Problemdiagnose ankoppeln. Und wir haben im Moment nicht das Problem, dass einfach alle Leute zu faul sind. Das ist einfach Unsinn.
Also, wenn ich mal, gute Frage. Ich meine, warum kauft momentan das Ausland keine deutschen Produkte mehr? Sind wir vielleicht zu teuer? Sind wir vielleicht nicht wettbewerbsfähig? Können wir vielleicht in Deutschland nicht so produzieren, dass wir mit den internationalen Produkten gleichwertig verhandeln können?
Heißt das dann, die Löhne sind zu hoch?
Ich meine, ich habe anscheinend gerade gehört, dass wir haben hier anscheinend die Produkte, die keiner mehr mag. Ich würde vielleicht sagen, vielleicht sind wir mit den Produkten nicht mehr konkurrenzfähig, dass wir vielleicht zu teuer sind, weil vielleicht die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht die optimalsten sind. Und vielleicht müssen wir an den Rahmen reingehen, um diese Bedingungen zu verbessern.
Gucken Sie mal nach Peking, gucken Sie nach Washington. Die chinesische Regierung möchte sich unabhängig machen von deutschen Produkten. Donald Trump hat gerade massive Strafzölle angekündigt. Das hat nichts mit zu hohen Löhnen zu tun, nichts mit zu hohen Sozialabgaben, sondern tatsächlich mit der geopolitischen Lage. Und da hilft auch ein Arbeitstag nicht mehr.
Mhm. Wie sehen Sie es, Frau Hiermann? Was wäre sinnvoll, wenn man sagt, man muss dann doch mehr arbeiten, und zwar alle müssten dann mehr arbeiten?
Naja, ich würde jetzt auch sagen, dass die Strukturprobleme, also wir haben halt mit billigem Gas günstige Autos nach China verkauft und in China werden jetzt die Autos selber gebaut und das Gas ist teurer. Also ich würde sagen, das sind erstmal die Gründe, die Hauptgründe für das Problem, was wir jetzt haben. Und wir müssen innovativer werden und wir müssen produktiver werden, zumindest wenn wir nur die Wirtschaft im Blick behalten. Und ich würde sagen, dass eine hohe Ungleichheit eben auch ein Problem ist für die Wirtschaft und dass wir vielleicht unser Vermögen in die Hände von sehr, sehr wenigen Menschen legen und sehr, sehr auf wenige Köpfe setzen und vielleicht auch mittlerweile schon mehr eine Erbengesellschaft sind und dass wir da vielleicht mal wieder ein bisschen Schwung und Innovation reinbringen müssen. Und das können wir mit dem Steuersystem anreizen.
Mhm. Indem man zum Beispiel auch eine Erbschaftssteuer erhöht.
Genau, ja. Und indem man sagt, Chancengerechtigkeit, die Nicht-Erben jetzt auch ein bisschen...
Was erwarten Sie konkret, Herr Hoppe, jetzt noch von der Koalition? Was ist so ein Punkt, wo Sie sagen, da müssen die für einen Unternehmer als erstes ran?
Hatte ich den Punkt vorhin schon mal an. Also zum einen muss die Lohnsteuer muss runter. Wir sind momentan im europäischen Mittel deutlich zu hoch. Wir haben nach Belgien die zweithöchsten Steuern in Europa. Wir müssen da dringend runter auf maximal 25%, um jetzt hier wettbewerbsfähig zu werden.
Wir müssen an die Lohnnebenkosten gilt das
aber. Müssen an die Lohnnebenkosten ran, müssen entsprechend dort auch entsprechend reduzieren, dass eben die Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder mehr haben. Also wir haben einige Themen, die dringend angegangen werden muss. Und ich habe mich auch schon ein paar Mal wiederholt, Bürokratie nervt und da muss dringend angegangen werden.
Was auch schwieriger ist, als es immer so schnell
dahin. Es gibt ja gute Vorschläge dafür. Ja. Aber.
Okay. Frau Weinfeld, glauben Sie, das wird was mit der schwarz-roten Koalition?
Es muss.
Ich glaube, Freude hat da im Moment niemand dran. Oder man hat zumindest den Eindruck, dass nicht viele Freude dran haben. Aber es gibt im Augenblick keine Alternative dazu. Und deshalb werden die das machen müssen. Und der Wahlverlierer SPD muss auch, glaube ich, verstehen in den nächsten Tagen, dass er die Wahl verloren hat.
Also, dass das, was Söder sagt, auf keinen Fall Steuererhöhung, dass das dann durchgesetzt wird?
Das weiß ich nicht, ob es Söder sein muss. Man könnte ja auch sagen, es könnte die Vernunft sein.
Okay, wir sind gespannt. Wir werden natürlich noch öfter drüber reden. Vielen Dank, Frau Jürmann, Herr Dolin, Frau Weidenfeld und Herr Hoppe, für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Sie können uns übrigens auch als Podcast hören. Auf allen Streaming-Kanälen wäre auch schön. Aber es ist auch schön, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss.